Liebe Gemeinde, hier im Raum und zu Hause, wo es komfortabel ist, zuzuhören. Der orientalische Raum, also die arabische, die jüdische Tradition, reden immer, wenn sie von einem Menschen etwas Besonderes sagen wollen und auf ihn hinweisen wollen, von seiner Geschichte, von seiner Lebensgeschichte. Und das ist das Erste, was wir hier in Jesaja 6 sehen, dass wir erinnert werden an die Lebensgeschichte des Jesaja. In diesem speziellen Fall seine Berufungsgeschichte. Nicht bei jedem Propheten wird das erzählt, nicht von jedem wird seine ganze Geschichte erzählt, aber wesentliche Momente seines Lebens werden erzählt, ihres Lebens werden erzählt, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Und hier erfahren wir, mit wem wir es zu tun haben, wenn Jesaja mit seiner ungeheuren Wirkung von prophetischen Worten uns begleitet. Seine Wirkung, seine Worte oder seine Wirksamkeit war so wichtig, dass sogar folgende Schulen wie Jesaja 40, der Deutero-Jesaja, Jesaja 60, der Trito-Jesaja, wenn die anfingen, im Gefolge von Jesaja zu sprechen. So viel im Jüdischen Testament, das gibt es auch im Neuen Testament, wenn zum Beispiel Briefe, die Paulus selbst nicht geschrieben haben, sich an Paulus anlehnen, um zu sagen, hier ist eine Tradition, der wollen wir treu bleiben. Und um diese Treue geht es hier auch bei Jesaja. Drei Teile, was gut passt zum Sonntag Trinitatis und was uns erreichen soll. Aber zu dieser Lebensgeschichte vielleicht noch der Gedanke, jeder Mensch hat eine Lebensgeschichte. Jeder von uns hier hat eine Lebensgeschichte, die wir alle nicht kennen. Und selbst wenn wir unsere eigene erzählen würden, würden wir viele Dinge auslassen, die zu unserer Lebensgeschichte gehören, die wir nicht verändern können, die wir gelebt haben, gelebtes Leben. Und darin ist aber auch die Lebensgeschichte mit Gott. Die Momente, in denen uns die Wirklichkeit Gottes erreicht hat. Und deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir Glaubende. Und wenn wir Schwierigkeiten haben mit den Menschen in unserer Gemeinschaft, dann könnten wir das denken und sagen, jeder hat seine Geschichte. Seien wir barmherzig mit einem Menschen, der in seiner Geschichte auch vor Gott steht. Was hat er gesehen, der Jesaja, erster Teil? Wenn wir es jetzt aufzählen sollten. Er sieht Gott auf einem großen Thron und in einem Gewand, Mantel vielleicht, der bis in die Erde reicht und in den Tempel. Und der ganze Tempel ist voll von seinem Gewand, von dem Gewand Gottes. Und es ist laut, um ihn herum ist Leben, um Gott herum ist Leben, eine Engelwelt, mächtige Engel. Und sie werden beschrieben in ihrer Art, wie sie Wesen sind, die, vor denen wir vielleicht, wenn sie groß wären, Angst hätten, mit 6 Flügeln, die sich aber umfassend betätigen können und bedecken können und die kommen können. Engel können kommen. Und es ist Lärm im Himmel, vielleicht schöner Gesang. Ein dreifaches Heilig, hier ist die Anknüpfung an den Sonntag Trinitatis mit diesem Text. Heilig, heilig, heilig. Und trotzdem ist dort Lärm, Rufen, Beben des Tempels, der auf Erden steht und der ganz erfüllt ist mit Rauch. Was für eine Wirklichkeit wird hier beschrieben. Vielleicht ist das Hochamt der katholischen Messe in den Kathedralen ein bisschen ähnlich, wenn die Orgel dröhnt und der Weihrauch dampft. Eine überbordende Wirklichkeit Gottes. An die werden wir heute erinnert. Gottes Wirklichkeit ist so umfassend, so groß, so vielfältig, so erschlagend, dass wir uns kaum darin rühren können und dass wir sie nicht erfassen können mit den drei Worten, die wir sagen. Du bist unser Chef hier, Volksbibel gerade eben. Ja. Die haben das, die Jesus-Freaks, die haben das versucht, ebenso in unsere Dimensionen und Hierarchien runterzubiegen. Gott, unser Chef, Das ist ein sehr banales Wort. Wer hat schon Frieden mit seinem Chef? Da sind wir immer ein bisschen vorsichtig. Eine überbordende Wirklichkeit Gottes, an die werden wir erinnert, die wir nicht erfassen können und die einen erschlagen kann. Wir sehen gleich, wie es Jesaja damit geht. Und er kann damit nicht gut umgehen. Und daran werden wir erinnert. Das ist das Erste am Sonntag Trinitatis. Wie gehen wir mit Gott um? Wie sprechen wir über ihn? Gott ist das Geheimnis der Welt. Das Nächste, was wir noch sagen können, ist das, was wir von Jesus gelernt haben, dass er unser Vater ist. Aber das ist schon ein sehr weitreichender Gedanke, den man angesichts der Tatsache, dass er der Herr der Welt ist, dass er die ganze Welt erfüllt und umfasst, kaum auf sich persönlich so beziehen kann. Vielleicht müssen wir es am Trinitatis auch mal sagen. Wer Gott vor seinen Karren spannt, macht aus ihm einen Ochsen. Wer zu viel von Gott redet, der redet von Dingen, von denen er keine Ahnung hat, die er nie gesehen hat, die wir in unseren Worten nicht erfassen können. Wir können Gott nicht erschließen mit den Büchern dieser Welt, mit der Philosophie dieser Welt, mit den Religionen dieser Welt, und ich sage bewusst Plural, und auch nicht mit den Gefühlen dieser Welt, die wir vielleicht in der Esoterik versuchen hervorzuholen und hervorzuzaubern. Wir können Gott nicht erschließen als Menschen und Geschöpfe in dieser Welt, und Jesaja kann es auch nicht, und er sagt, nein, ich halte das nicht aus. Gott ist das Geheimnis der Welt. Und ein Geheimnis muss man bergen, muss man beschützen. Und wenn mich einer fragt, erzähl mir was von Gott, dann fange ich nicht an nachzuplappern, was ich alles schon von ihm weiß, sondern dann versuche ich für diesen Moment zu sagen, wer Gott heute nach meiner kleinen Erkenntnis für mich ist. Dann kann ich natürlich sagen, wie Billy Graham die Bibel sagt. Und halte den Leuten vor, was andere gewusst haben über Gott. Aber das ist dann eine Lehrstunde. Das wird ihn nicht herbeiholen. Wenn ein Engel des Herrn kommen muss, dann muss der Mensch erst kommen will, soll, dann muss der Mensch erst sehr ehrlich werden und einsehen, dass er vor dem Geheimnis der Welt kapituliert. Gott, das Geheimnis der Welt. Eine der schönsten Formulierungen, die ich als Theologe aufgenommen habe, aus der Theologie von Eberhard Jüngel, der so seine Systematik zusammenfasst. Denn wir sehen bei Jesaja, Angst löst Gott aus. Und ein Schrei kommt von Jesaja, wir sind im zweiten Teil. Und er fühlt sich verloren angesichts Gottes und nicht würdig, ihm gegenüberzutreten. Das ist seine Erfahrung mit Gott. Vielleicht ist es aber auch eine Erfahrung grundsätzlich in unserem Leben, die wir möglicherweise auch gut kennen, dass es Situationen gibt, die überfordern uns. Die sind zu groß für uns und wir weichen ihnen aus. Und wenn wir in unserer Lebensgeschichte zurückschauen, sind wir vielleicht am Ende traurig, dass wir an manchen Stellen uns nicht getraut haben, dass wir nicht gegangen sind. Dass wir nicht Ja gesagt haben oder dass wir Nein gesagt haben oder dass wir nicht Hinein gesagt haben, sondern Ja gesagt haben. Dass es uns so ging wie Jesaja hier, das ewig Große steht vor mir als Herausforderung an mich und ich soll jetzt dabei sein, das mache ich nicht. Und so verpasse ich vielleicht meinen besten Berufswunsch, dem ich nicht nachgegangen bin. Hatte ich mal so eine Phase, habe dann noch einen guten anderen Berufswunsch gefunden. Verpasse ich meine große Liebe, zu der ich mich nicht getraut habe. Einen Menschen verpassen, weil es mir zu groß war, mich auf diese Geschichte einzulassen. Oder einen Fortschritt zu verpassen, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich den unmöglich fand. Ich bin nicht mitgegangen und bin jetzt immer dagegen. Ich werde alt und bin immer dagegen. Das ganz Große, das mich lockt und mich ruft und ich sage, nein, ich bin verloren, ich bin unwürdig, das kann ich nicht. Das dreifache Unheilig von uns, das kann ich nicht, das ist zu groß, ich bin zu klein. Kennen wir das in unserem Leben? Weil es das gibt, kommt vom Himmel ein Engel. vielleicht auch zu uns und sagt, komm her, du sollst es sein. Dieser Engel bringt eine Kohle mit vom Altar Gottes. Er nimmt die mit der Zange, weil er die glühende Kohle nicht anfassen kann und berührt die Lippen des Jesaja. Der soll davon berührt werden, der soll davon geläutert werden. Die Naturwissenschaftler, die kennen das, Läuterung aus dem Industrieprozess, Läuterung beim Metall, da müssen Metalle getrennt werden auf chemische Prozesse voneinander, damit es ein reines Metall gibt, ein ganz reines Metall, das für bestimmte Funktionen dann nötig ist. Und so ist es beim Glas auch, da müssen die Blasen raus, damit es ein festliches Glas wird, das klingt, wenn wir es aneinander schlagen. Läuterungsprozesse sind nötig, damit wir unsere Angst überwinden und das wagen, was Gott mit unserem Leben meint. Dafür müssen wir geläutert werden. Und es ist sehr interessant, was Jesaja für eine Läuterung in seiner Berufsgeschichte vor Gott, Berufungsgeschichte und Berufsgeschichte auch vor Gott erlebt, nämlich, dass ihm seine Sünden vergeben werden und dass seine Schuld getilgt ist. Das ist nämlich hinter unserem dreifachen Unheilig. Ich bin zu klein, das ist zu groß, das kann ich nicht. Das dreifache Unheilig von Sünde und Schuld. Wir haben daraus Moral gemacht, wir haben daraus Gottesbeziehung gemacht, natürlich. Aber Gott durchbricht die Sünde, das heißt die Trennung zwischen Menschen, Geschöpf und Schöpfer, Menschen und Gott, indem er auf den Menschen zukommt mit einem Engel und sagt, du bist okay, du sollst nicht mehr getrennt von mir leben, du gehörst zu mir, du bist mein Kind. Ich weiß nicht, was im Kindergottesdienst dazu gesagt wurde letzten Sonntag, aber da gibt es keine Technik, um Gottes Kind zu werden, sondern da gibt es nur die Erkenntnis, ich brauche einen, der mir sagt, dass es geht. Dass es möglich ist, dass ich dazugehöre, dass ich nicht aus Angst absagen muss. Und die Schuld, ja, die gibt es. Fehler machen wir. Fehler, schuldhaftes Verhalten. Wir vertun uns. Wir verstoßen gegen die 10 Gebote. Ich habe gegen alle 10 Gebote verstoßen. Ich bin hier und rede von Jesus Christus und von Gott. Denn Jesus Christus ist der Engel, den Gott zu uns schickt mit der glühenden Kohle und sagt, dir ist deine Sünde vergeben, du gehörst zu mir und dir ist deine Schuld ist getilgt, dass du, was du falsch gemacht hast, das ist bei mir aufgehoben und weggetan aus deinem Leben und aus deiner Zukunft. Und du kannst Ja sagen zu der großen Herausforderung, die ich für dein Leben habe, für dein persönliches Leben, mit mir unterwegs zu sein. Sei mit mir unterwegs. Und deshalb feiern wir hier Abendmahl, damit wir den Jesus Christus, unseren Chef und Herrn und Meister und Lehrer und Retter und Erlöser, wieder hören, der uns sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist nicht getrennt von mir, egal wer du bist. Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Jesaja war so, wie er ist in diesem Moment. Und Gott sagt ihm mit der glühenden Kohle, bei dir möchte ich Licht anmachen. Und deine Schuld, die du wiederholen wirst, die du wieder tun wirst, kein Mensch bleibt unschuldig, die wird dich nicht daran hindern, meine Botschaft zu verkünden. Das ist der zweite Teil von Trinitatis. Das ist Jesus Christus, der mit allen Menschen, denen er begegnet ist, so umgegangen ist. Den Widerborstigen hat er gesagt, ihr Heuchler. Aber den Suchenden und Fragenden, die an ihrer Schuld nagten und an denen, die in Schuld nagte, denen hat er gesagt, du gehörst zu mir, komm in mein Haus. Ich möchte bei dir sein, komm mit mir, ich brauche dich. Werde heil. Und sie gingen ihre Wege und gingen auf Füßen, die vorher nicht laufen konnten. Es war auf einmal etwas möglich, was vorher unmöglich war, weil Jesus Christus, der Barmherzige, gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben, du gehörst zu Gott. Und deine Schuld ist getilgt, du kannst so kommen, wie du bist ein Lernende und ein Lernender. Du bist Jüngerin und Jünger, du kannst Gottes Geschichte lernen. Und als Jesaja das erfährt, sagt er, auf die Frage des Himmels, auf die es hinausläuft, wen soll ich senden? Wer geht denn eigentlich mit mir, dem ewigen Herrscher der Welt? Da sagt Jesaja, der kleine Versager, ich. Weil er die Läuterung Gottes erfahren hat, dass er gemeint und gewollt ist. Das ist der zweite Teil, Jesus Christus von Trinitatis. Und der dritte, die Botschaft. Eine ungeheure Botschaft. Eine Botschaft, die wir vielleicht nicht gewagt hätten und die wir auch heute nicht wagen zu sagen. Dass es Zeiten gibt, in denen geht es nicht weiter. In denen gibt es keine Umkehr. In denen kann man reden und reden und reden und es bleibt alles, wie es ist. Es sind Zeiten, in denen nichts wächst, nicht der neue Aufbruch kommt. Zeiten, in denen die Bäume gefällt werden und nicht mehr wachsen. Letzte Generation, die gibt es. Aber bei Gott sind es immer die Vorletzten. Weil der Schluss dieser Botschaft, die Jesaja wagen muss zu verkünden über Jahrzehnte. Liebe Leute, es wird sich nichts ändern. Gott wird euch nicht retten. Ihr werdet nicht davon kommen. Macht das mal. Nach diesen Zeiten kommt wieder ein kleiner Baum, der einen Spross hervorbringt. Und das gehört ja dann auch zu der Folgebotschaft in Jesaja, dass aus dem Stamm Isais ein Zweig hervorgeht. Und mit Isai ist die Geschichte verbunden, dass Gott den richtigen König suchte. Und da waren so die großen Superhelden, die in der Familie zu Hause waren. Und die ließ Gott alle links liegen. Und den kleinen, jungen David, der aber auf Gott vertrauen lernte, den nahm er mit. Und mit dem machte er einen großen Teil seiner Geschichte nicht ohne Sünde, nicht ohne Schuld bei David, um zu zeigen, dass er die Menschen nimmt, so wie sie sind, aber er kann mit ihnen Geschichte machen. Und jeder von uns hier hat seine Geschichte. Jeder von uns hat seine Geschichte mit Gott. Plappern wir nicht von Gott wie von einem wahren Angebot in unserer Gesellschaft, das wir jedem Menschen zeigen könnten, sondern suchen wir ihn als Geheimnis der Welt und suchen wir angemessen von ihm zu reden. Finden wir aber am Ende auch zu unserem Schlüsselerlebnis, wenn wir Zeugnis geben von Gott. Er hat mich gefunden, er hat mich erreicht. Er sagt mir, meine Sünde ist mir vergeben und meine Schuld ist getilgt. Und dir sage ich, ich weiß nicht, was aus dir wird. Ich kann es nicht sagen. Wir haben ja immer Absichten mit Menschen. Wir wollen ja immer, dass die zu uns kommen und mit uns gute Gemeinde machen und große Gemeinde, bessere und schönere Gemeinde. Ich weiß nicht, was Gott mit dir für eine Geschichte vorhat, aber er hat eine vor. Und such den kleinen Zweig in deinem Leben, aus dem die Lebendigkeit wächst. Und wenn du Zweifel hast, ob du diesen Weg gehen sollst, dann sollst du wissen, ich brauche dich, sagt Gott. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Schuld ist getilgt. Ich sende dich, dass du ein Repräsentant der Wirklichkeit Gottes bist in dieser Welt. Jener Wirklichkeit, die unaussprechlich ist, von der wir nichts erzählen können, die sich aber gezeigt hat und ein barmherziges Gesicht bekommen hat in Jesus Christus. Und die Botschaft heißt, wenn dich der Ruf, die Vision erreicht von Gott, dann nimm sie an und geh mit ihm deinen und seinen Weg. Wir feiern Abendmahl und holen uns die Wirklichkeit Gottes an den Tisch. Wir feiern Abendmahl in einer Gemeinschaft, die wir uns nicht ausgesucht haben, die Gott an den Tisch gerufen hat. Jeder von uns ist gerufen. Und jeder braucht diese Botschaft, du gehörst hierhin. Ich möchte dich hier haben, so wie du bist. Und ich werde dich gebrauchen. Beim großen Zapfenstreich kann sich die geehrte Person, die da verabschiedet wird, immer ein Lied aussuchen. Aber eins nicht. Und das heißt, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Und wenn uns das für unser Leben reicht, dann ist das unser großer Zapfenstreich, an dem Gott sagt, deine Sünden sind dir vergeben, genau dich brauche ich. Geh mit mir durch diese Zeit, diese baumlose Zeit, in der nicht so viel wächst, und sei ein bisschen der Repräsentant meiner Wirklichkeit. Möge es so sein. Dazu laden wir gleich ein.